Verehrte Mitfeiernde, ein bemerkenswertes und gleichermaßen umstrittenes Experiment. Trotz steigender Energiepreise und hoher Inflation hat der Discounter Penny im Sommer des vergangenen Jahres die Preise für 9 seiner Produkte erhöht. Der Preis für Mozzarella steigt von 89 Cent auf 1,55 Euro und für Fruchtjoghurt sind 1,56 Euro statt 1,19 Euro fällig. Eine 400-Gramm-Packung Frankfurter Würstchen kostet statt 3,19 Euro nun 6 Euro. Dabei ging es Penny bei diesem Experiment nicht darum, die eigenen Gewinnmargen zu erhöhen, sondern die wahren Preise zu verlangen für die Methanemissionen in der Landwirtschaft, den Pestizideinsatz für die Belastung des Grundwassers und für die CO2-Emissionen. Viele Verbraucher schränkten ihren Konsum der teuren Produkte ein. Manche äußerten zu Recht die Befürchtung, die Lebensmittel würden nun unerschwinglich für die ärmeren Haushalte. Der Bauernverband kritisierte das Experiment, weil Produkte aus dem Ausland nicht berücksichtigt wurden. Aber immerhin, dieses Experiment hat eine Debatte losgetreten, um die wahren Preise für Lebensmittel. Wenn es versteckte Kosten gibt, für die niemand bezahlt, dann werden Produkte zu billig verkauft. Aber irgendjemand muss am Ende dafür doch die Zeche übernehmen. Zum Beispiel jene Frauen, denen zu geringe Löhne bezahlt werden, und auch die kommenden Generationen, die mit den Klimaschäden fertig werden müssen, weil wir zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen. Machen wir uns die komplexe Wirkungskette am Beispiel der CO2-Emissionen klar. Wenn wir mit Diesel Auto fahren, mit Gas heizen, mit Kohle Strom erzeugen, unseren Fleischkonsum mit Methanemissionen verbinden, dann nutzen wir die Atmosphäre so als eine Art Deponieraum. Da in der Atmosphäre CO2 kaum abgebaut wird, verbleibt es mehrere tausend Jahre. Und je mehr Emissionen wir in der Atmosphäre ablagern, umso mehr nutzen wir diesen Deponieraum und damit steigt die globale Mitteltemperatur. Was passiert, wenn die globale Mitteltemperatur steigt? Extremwetterereignisse nehmen zu. Überschwemmungen und Dürren werden nicht nur häufiger, sondern auch heftiger. Diese Überschwemmungen verursachen Schäden an Häusern, an Infrastruktur, in der Landwirtschaft. Sie zerstören Existenzen und kosten Menschenleben. Wir sind heute sogar in der Lage, diese Schäden zu beziffern. Wahrscheinlich bis zu 30% der Wirtschaftsleistung bis zum Jahr 2050 wird damit in Afrika vernichtet werden. 6 bis 7 Mal so viel wie durch die Finanzkrise. Wir können heute sogar berechnen, wie hoch die Schäden sind, die eine Tonne CO2 anrichtet. Eine Tonne CO2, das ist ein Hin- und Rückflug von Berlin nach Lissabon. Und diese eine Tonne verursacht in etwa 2.500 Euro an Schäden. Für einen Billigflug von Berlin nach Lissabon zahlen wir weniger als 200 Euro. Aber warum bezahlen wir nicht den Preis, der alle diese Kosten deckt? Die Antwort weil wir den Deponieraum der Atmosphäre kostenlos nutzen können. Es ist wie eine wilde Deponie, für die sich niemand verantwortlich fühlt. Es gilt das Recht des Stärkeren. Wer viel emittiert, kann diese Deponie auch am meisten und stärksten nutzen und bürdet damit den kommenden Generationen, den Menschen, die nahe am Äquator leben, die Kosten auf. Auch wir werden von den Kosten betroffen. Denken wir an das Hochwasser im Ahrtal, an der Elbe, durch Stürme und Starkregen und andere extreme Ereignisse. In dieser Schadensberechnung ist noch nicht berücksichtigt das Abschmelzen des Grönlandeisschildes, das Auftauen des Permafrostes oder der Kollaps des Amazonas. Es geht hier um zwei fundamentale Prinzipien. Ein Preis ist dann ein gerechter und effizienter Preis, wenn er alle relevanten Kosten deckt. Und die Atmosphäre wie auch die Biosphäre ist ein Gemeinschaftseigentum der gesamten Menschheit, das fair und gerecht und effizient genutzt werden muss. Es darf hier nicht einfach das Recht des Stärkeren gelten. Und diese beiden Prinzipien finden sich nicht nur in den Lehrbüchern der Klimaökonomie, sondern auch in der Enzyklika Laudato Si. In der heutigen Lesung bezeichnet der Prophet Amos die Verletzung der Tauschgerechtigkeit als Ausbeutung. So schreibt er: Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die Gewichte fälschen. Mit unserem Einkauf bei Penny, mit unserem Auto, unserer Heizung und unserer Flugreise entscheiden wir, in welchem Ausmaß die Atmosphäre genutzt wird und wie Menschen, die räumlich und zeitlich weit von uns entfernt sind, geschädigt werden. Es mag ja sein, dass wir uns über diese Schäden in den öffentlichen Diskussionen empören. Es mag sein, dass Sie hier in dieser Kirche den Kopf über so viel Unvernunft schütteln. Bei Penny, beim Autofahren, beim Heizen, bei der Erzeugung von Strom tun wir so, als sei der Deponieraum der Atmosphäre unbegrenzt. Und wir ignorieren, dass uns die Natur über Wälder und Ozeane die Speicher für Kohlenstoff kostenlos zur Verfügung stellt. Immerhin eines der größten Subventionsprogramme der Natur für die Weltwirtschaft. Wir rechnen also mit den falschen Maßen und Gewichten. Was sollen wir tun? Nun, der Staat müsste auf die Emissionen einen Preis erheben, dann würden die CO2-freien Produkte billiger und die CO2-intensiven Produkte teurer. Dann würden sich plötzlich Innovationen lohnen, zum Beispiel könnten Flugzeuge mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten dann, dass die billigeren Produkte auch diejenigen sind, die weniger oder kaum Schäden verursachen. Ein solcher Preis bringt das ethisch Gebotene und das ökonomisch Lohnende zur Deckung. Und zusätzlich könnte der Staat auch Einnahmen erzielen, um ärmere Haushalte zu entschädigen. Es würde natürlich nicht genügen, dass wir in München und in Berlin diese Preise zahlen. Sie müssten auch in Brüssel, in Beijing, in New Delhi, Sao Paulo, New York und Tokio gelten. Wir bräuchten also eine globale Vereinbarung. Natürlich müssten dann auch die reichen Länder die Ärmeren über einen Finanzausgleich unterstützen, damit sie die Lasten schultern können. Nur so ließe sich sicherstellen, dass die Atmosphäre nicht übernutzt und die Armen am Ende die Zeche zahlen. ein gewaltiges Unterfangen. Und warum fällt uns das so schwer? Warum, wenn es sich schon ökonomisch lohnen würde, gefährlichen Klimawandel zu vermeiden? Es fällt uns darum so schwer, weil wir heute die Kosten tragen müssen, aber der Nutzen bei den kommenden Generationen, bei den noch nicht Geborenen entsteht und auch bei den Menschen des globalen Südens. Und es bedarf einer gewaltigen Abstraktionsleistung, um zu verstehen, dass die Fernsten hier unsere Nächsten sind. Und darum braucht es Institutionen, die es uns ermöglichen, damit wir als Konsumenten und Produzenten nicht zu Lasten der Zukunft und des Wohlstands anderer Menschen leben. Gemessen an den gewaltigen Schwierigkeiten dieses Unterfangens haben wir in den letzten 5 Jahren, auch wenn der Augenschein hier ein anderer ist, große Fortschritte gemacht. Die EU hat mit ihren 27 Mitgliedstaaten einen relativ komplexen Emissionshandel eingeführt. In der EU sinken die Emissionen. Wirtschaftswachstum und Emissionen sind voneinander entkoppelt. Wir sind auf einem guten Weg, bis zum Jahr 2030 die Emissionen um 55% zu reduzieren. Bis 2040 wollen wir auf 90% und in der Mitte des Jahrhunderts wollen wir die Nulllinie bei den Emissionen erreicht haben. Die EU hat bei der vergangenen Weltklimakonferenz eine strategisch wichtige Rolle gespielt. Sie hat durch die Ankündigung von Klimazöllen eine Diskussion ausgelöst in Indien und der Türkei über die Einführung von CO2-Preisen. Warum? Wer künftig in die EU CO2-intensive Produkte einführen will, muss einen Klimazoll zahlen. Dieser Zoll wird ihm erlassen, wenn er einen heimischen CO2-Preis einführt. So könnte es gelingen, schrittweise immer mehr Länder vom Klimaschutz zu überzeugen. Ein langer, mühevoller Weg, gepflastert mit Kompromissen und Rückschlägen. Und so äußern manche Zweifel, ob Demokratien überhaupt in der Lage sein werden, die existenziellen Probleme der Menschheit zu meistern. In Demokratien, so sagt man, sei die Politik die Kunst des Möglichen. Aber es geht doch heute darum, das Notwendige auch möglich zu machen. Wir müssen festhalten, die größten Reformen der Klimapolitik sind bislang nur in der EU und in den Vereinigten Staaten möglich gewesen. Es gibt kein autokratisches System auf diesem Planeten, das auch nur annähernd Ähnliches erreicht hat wie die EU. Es spricht also einiges dafür, dass Demokratien die aktuellen Herausforderungen besser meistern als Autokratien. Der Wettbewerb der Parteien, die Ablösung einer Regierung ohne Bürgerkrieg, die Freiheit der Wissenschaft und der Medien ermöglichen es Demokratien, durch Versuch und Irrtum zu lernen. Das globale Superwahljahr 2024 ist ein Schicksalsjahr. Die Europawahl, 3 Landtagswahlen in Deutschland, die Präsidentenwahl in den USA. Es geht in diesen Wahlen längst nicht mehr nur um die Frage, wie wir Klima- und Migrationspolitik meistern, sondern zunehmend wird die Demokratie selbst zur Disposition gestellt von rechtsextremistischen Kräften. Man sagt oft, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts erinnerten uns darum an die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Eine Rückblende in das München der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mag hier lehrreich sein. Am 9. November 1923 besuchte Rupert Mayer, damals Jesuit und Seelsorger hier in St. Michael, eine Versammlung von Nationalsozialisten. Es ging dort um die Frage, ob ein Katholik auch Nationalsozialist sein könne. Als Rupert Mayer das Podium bestieg, brach dröhnender Beifall aus, der aber in Hassausbrüche umschlug, als er darlegte, es sei ganz und gar unvereinbar, Katholik und Nationalsozialist zu sein. Er verteidigte das Alte Testament als Glaubensquelle für Christen und Juden. Er bestritt, dass der Nutzen für das Vaterland letzter ethischer Maßstab politischen Handelns sein könne. Sein klares Nein zum Nationalsozialismus ist in dieser Kirche auch nach 1933 nicht verstummt, als Hitler die Reichstagswahl am 5. März 1933 mit absoluter Mehrheit errang. Zwar stellten sich die deutschen Bischöfe bis 1933 gegen Hitler, aber innerhalb weniger Tage brach der Widerstand zusammen. Am 23. März stimmte die katholische Zentrumspartei dem Ermächtigungsgesetz von Hitler zu. Wenige Tage später wurden die Konkordatsverhandlungen zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich aufgenommen. Rupert Mayer aber predigt bis zu seiner Verhaftung und Einlieferung in das KZ Sachsenhausen-Oranienburg regelmäßig in dieser Kirche. Und unter seinen Zuhörerinnen befindet sich auch eine junge Kunststudentin der Akademie für angewandte Kunst. Zwischen 1927 und 1931 hört sie regelmäßig hier in St. Michael die Predigten von Rupert Mayer. Sie muss irgendwo hier in diesen Kirchenbänken gesessen haben. Sie schreibt Briefe an ihre Schwester nach Gankhofen in Niederbayern. Es sind Kurzexzerpte der Predigten von Rupert Mayer. Ihre Schwester war meine Großmutter, die immer wieder auf die Briefe ihrer Schwester Bezug genommen hat. Ihr Inhalt hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Nein zum Nationalsozialismus. Man kann nicht Christ sein und zugleich Nationalsozialist. In den 12 Jahren des Naziterrors hat ihr das Halt und Orientierung gegeben, auch als vermeintlich Klügere eine Vereinbarkeit von Christentum und Nationalsozialismus für denkbar hielten. Auch von uns ist heute ein klares Nein gefordert. Die deutschen Bischöfe haben in ihrer jüngsten Erklärung klargemacht, dass völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar sind. Wir sagen dieses Nein und wir rufen dieses Nein, weil wir wissen, wozu wir Ja sagen. Wer je erlebt hat, was zwischen Menschen wachsen kann, die sich respektvoll als Gleiche anerkennen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe und sexuelle Orientierung, wird das Recht des Stärkeren, wird die Gewalt als Verrat am Menschsein empfinden. Und darum sagen wir Nein, wenn Rechtsextremisten gegen Menschen hetzen, sie beleidigen und quälen. Demokratien müssen ständig durch Versuch und Irrtum lernen. Autokraten hingegen müssen nicht lernen, weil sie vermeintlich die Macht auf ihrer Seite wissen. Aber das macht sie auch blind gegenüber den Herausforderungen. Und darum bejahen wir lernfähige Demokratien und darum sagen wir Nein zu autoritären und autokratischen Anmaßungen. Wer je Krieg und tobenden Nationalismus am eigenen Leib erlebt hat, weiß um die friedensstiftende Funktion der Europäischen Union, in der Nationalstaaten zum ersten Mal in der Weltgeschichte freiwillig Kompetenzen an eine supranationale Einheit abgetreten haben. Der Nationalismus mit seinem Schlachtruf America first, Deutschland oder Österreich zuerst, ist ein Wettlauf in den Abgrund. Nationalismus löst keine Probleme, er macht sie erst unlösbar. Stattdessen sagen wir Ja zur Kooperation von Staaten und wir sagen Nein zum völkischen Nationalismus, weil wir wissen, dass Nationalegoismus nicht der letzte Maßstab politischen Handelns sein kann. Was also hat nun der Kampf gegen den Rechtsextremismus mit der Klimapolitik zu tun? Wir müssen heute die Demokratie sichern, damit wir überhaupt Klimapolitik betreiben können. Und neben der Migration polarisiert die Klimapolitik wie kaum ein anderes Thema. Wir müssen daran arbeiten, dass die Klimapolitik als das verstanden wird, was sie sein muss. Die Sicherung des Wohlstandes künftiger Generationen, die Abwehr von Gefahren. Wir müssen daran arbeiten, dass Demokratien ihre Aufgaben der langfristigen Daseinsvorsorge besser erfüllen. Wir müssen in den nächsten Jahren Pfade beschreiten, die voller Gefahren, Unsicherheiten und Risiken sind. Voller Sorge blicke ich auf dieses Jahr 2024 und ich frage mich, in welcher Haltung ich diesem Jahr begegnen soll. Ich bin fündig geworden bei William James, dem großen Religionsphilosophen, den ich in meinen Münchner Jahren hier studieren konnte. In seinem Essay The Will to Believe ringt er mit seiner Haltung. Und ich habe das Ringen in dieser Haltung in folgenden Sätzen Trost gefunden. Er schreibt: Wir stehen auf einem Gebirgspass, mitten in wirbelndem Schnee und blendendem Nebel, durch den wir dann und wann einen flüchtigen Blick erhaschen auf Pfade, die vielleicht trügerisch sind. Bleiben wir stehen, so erfrieren wir. Schlagen wir den falschen Weg ein, so werden wir zerschmettert. Wir wissen nicht sicher, ob es überhaupt einen rechten Weg gibt. Was sollen wir tun? Stark und guten Mutes sein, zum Besten handeln, das Beste hoffen und nehmen, was kommt. Und wenn der Tod all dem ein Ende macht, wir könnten ihm nicht besser entgegengehen. Amen.